Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf und geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Und Jona machte sich auf. Das ist der Anfang von einer sehr berühmten Geschichte. Und gleich in den ersten Versen werden uns die zwei Hauptpersonen dieser Geschichte vorgestellt. Es ist der Herr, der zu Jona, seinem Propheten, spricht und ihn auffordert, nach Ninive zu gehen. Mache dich auf! Und Jona macht sich auf. Das Wort des Herrn geschah zu Jona, das ist ein Satz, den wir über viele, viele andere Propheten auch lesen können in der Bibel. Das Wort des Herrn geschah zu Jesaja, zu Jeremia und so weiter. Sie sollen irgendwo hingehen, den Leuten Gottes Wort weitergeben. Und normalerweise lesen wir dann bei diesen Propheten seitenweise, was sie dem Volk weitergesagt haben, was sie erzählt haben, was Gott ihnen als Botschaft für die Menschen mitgegeben hat. Das Buch Jona ist da ganz, ganz anders. Im Buch Jona gibt es nur einen einzigen halben Vers von der Predigt des Jona im Kapitel 3. Der ganze Rest dieses Buches ist die Geschichte zwischen Gott und Jona und wie sich das Ganze entwickelt. Es geht gar nicht so sehr um das, was Jona zu sagen hat, sondern es geht in diesem Buch darum, was er selber mit Gott erlebt. Und darum habe ich diesen Titel für diese Predigt gewählt, das Buch Jona, eine Erzählung. Es ist eine typische Geschichte und nicht einfach eine Sammlung von Gerichtsbotschaften, wie bei anderen Propheten das manchmal der Fall ist. Jona ist eigentlich ein berühmter Prophet, ein erfolgreicher Prophet. Zur Zeit von Jerobeam dem Zweiten hat er geweissagt, wir lesen das in 2. Könige, Kapitel 14, Vers 25, Jerobeam stellte das Gebiet Israels wieder her, vom Zugang nach Hamat bis an das Meer der Ebene. Ihr seht, Hamat ist hier ganz oben und die Ebene ist hier unten. Und Jerobeam hat das ganze Gebiet wiederhergestellt. Und dann steht da in 2. Könige 14, 25, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israel, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn des Amittai, den Propheten, der von Gad Hefer war. Das heißt, Jona war damals Prophet zur Zeit von Jerobeam dem Zweiten. Das war ungefähr 793 bis 753 vor Christus. Und er hat Jerobeam gesagt, du wirst das Königreich wiederherstellen. Man nennt es das silberne Zeitalter Israels, weil das Reich damals fast so groß wieder geworden ist wie unter David und Salomo. Jona war es gewohnt, gute Botschaften zu überbringen und zu verkünden. Aber hier im Buch Jona passiert schon im Vers 3 etwas, was man so nicht erwarten würde. Ich habe vorher extra aufgehört zu lesen am Anfang von Vers 3. Jona machte sich auf, genau wie Gott gesagt hat. Und dann lesen wir weiter. Er machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, er fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Er gab den Fahrpreis dafür, er stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Und ich habe versucht, das hier ein bisschen darzustellen, wie dieser Text aufgebaut ist. Dreimal kommt dieses nach Tarsis, nach Tarsis, nach Tarsis. Gott sagt, mach dich auf, geh nach Ninive, aber Jona möchte nach Tarsis. Zweimal wird hier gesagt, weg vom Angesicht des Herrn. Nicht dorthin, wo Gott gesagt hat. Nicht das tun, was Gott gesagt hat, sondern weg. Weg, genau in die andere Richtung. Und er ging hinab nach Jaffo, das ist die Hafenstadt. Und er ging hinab in das Boot hinab. Was man hier auf Deutsch mit hineinsteigen übersetzt, ist in Hebräisch genau das gleiche Wort. Jona ist auf dem Weg hinab, auf dem absteigenden Ast, weg vom Angesicht des Herrn, genau in die andere Richtung, wie Gott ihm gesagt hat. Und ganz natürlich fragt man sich, ja warum? was ist denn los mit diesem Propheten? Warum flieht er vor Gott? Möchte er nicht die Gerichtsbotschaft überbringen, weil er lieber ein Prophet ist, der schöne Sachen erzählt? Hat er Angst vor den Assyrern? Ihre Grausamkeit war im ganzen umliegenden Land bekannt. Warum flieht dieser Jona? Oder hat er das Problem, das auch dieser Sohn hat aus der Kindergeschichte, dass er einfach keine Lust hatte, diesen Auftrag zu erfüllen? Dass er gerade vielleicht nicht so viel mit Gott zu tun hat? Dass er auf dem Weg ist, weg vom Angesicht des Herrn und jetzt auch nicht hören will, wenn Gott einen Auftrag für ihn hat? Es geht hinab mit Jona. Und ich vermute, dass es ihm wirklich nicht gut ging. Vielleicht auch psychisch nicht gut ging. Er war auf dem Weg hinab. Kann man denn überhaupt weglaufen vor Gott? Ihr kennt sicher alle diesen Psalm 139. Und ein paar Verse daraus passen wie die Faust aufs Auge zu dieser Situation. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich in den Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und ich bin mir sicher, Jona kannte diesen Text und er wusste, dass man nicht vor Gott davonlaufen kann. Das ist uns allen klar. Aber bevor wir über Jona lachen, machen wir uns bewusst, dass wir wahrscheinlich alle das auch schon getan haben. Weglaufen vor Gott. Weg vom Angesicht des Herrn. Hinab, hinab, hinab in die andere Richtung. Manchmal bewusst, manchmal sehr bewusst, manchmal einfach, weil wir uns treiben lassen. Auch wir wissen, dass Gott überall ist und dass er immer da ist. Und auch wir sind sicher schon von ihm weggegangen. Auch wir haben sicher schon Tickets nach Tarsis gekauft, so wie Jona das getan hat. Lesen wir weiter, wie die Geschichte sich entwickelt. Jona 1, Vers 4. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, wieder das gleiche Wort, hatte sich hingelegt und schlief fest. Gott schickt einen Sturm. Und vielleicht hast du auch schon solche Stürme in deinem Leben erlebt. Und ich möchte das hier offen lassen. Manchmal kann es sein, dass Gott bewusst einen Sturm schickt, um uns wachzurütteln. Und manchmal gibt es einfach Stürme im Leben, die uns wachrütteln, die Gott nicht direkt geschickt hat. Hier bei Jona sieht es so aus, hier steht es ganz klar, Gott hat diesen Sturm geschickt. Irgendwie möchte Jona da nicht einfach sich selbst überlassen. Und dann kommt etwas, was für Geschichten und Erzählungen auch ganz typisch ist. Es gibt nicht nur die Hauptfiguren, Gott und Jona, sondern es gibt auch sogenannte Nebenfiguren, die einfach auch in der Geschichte eine Rolle spielen. In diesem Fall die Seeleute. Und die Seeleute machen hier einen ganz starken Kontrast zu Jona. Sie rufen zu ihren Göttern. Sie beten. Sie haben Angst. Sie sind aktiv, sie tun etwas, sie werfen Ladung über Bord, sie versuchen die Situation irgendwie in den Griff zu bekommen. Und Jona macht genau das Gegenteil. Er ruft nicht zu seinem Gott, er geht noch tiefer hinab, wieder genau das gleiche Wort, und er legt sich hin im Bauch des Schiffes und schläft. Das zeigt mir, dass es ihm irgendwie wirklich nicht gut geht, denn das ist keine normale Reaktion in einem Sturm. Und dann kommt noch eine von diesen Nebenfiguren, der Kapitän. Und er kommt zu ihm und sagt, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf! Und interessanterweise, wenn man das auf Hebräisch liest, dann sagt er genau das Gleiche, das Gott gesagt hat. Mache dich auf! Jona hört es schon wieder zum zweiten Mal. Steh auf, mach dich auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Auch der Kapitän rüttelt ihn wach und sagt, hey Jona, du Schläfer, wach auf, steh auf, das ist doch nicht normal, dass du hier unten schläfst. Was ist denn los mit dir? Und sie sagten einer zum anderen, Vers 7, kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dies Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Irgendwie ist es hier so eine Art Aberglaube, oder sie haben gemerkt, dass das kein normaler Sturm ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchten sie herausfinden, wer denn schuld ist an diesem Unwetter. Und das Los fällt auf Jona, wahrscheinlich nicht zufällig. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Das sind spannende Fragen. Jona, was ist dein Beruf? Fast als würde Gott ihn das fragen. Hey Jona, was ist eigentlich deine Berufung? Woher kommst du? Aus welchem Land kommst du? Und Jona sagt zu ihnen, Vers 9, ein Hebräer bin ich. Und Hebräer steht in diesem Vers ganz am Anfang. Es ist das Erste, was Jona sagt. Hebräer bin ich. Und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Irgendwie gibt Jona hier ein beeindruckendes Zeugnis ab. Aber es scheint mir, als wäre es ein bisschen ein Automatismus, als wäre es etwas, was er einfach schon oft gesagt hat. Und ich habe selber das auch schon erlebt, dass auch in Momenten, wo ich nicht mit Gott unterwegs bin und weggehe in die andere Richtung, ich trotzdem so antworten kann auf eine solche Frage und ein Zeugnis abgeben kann. Und interessanterweise sagt er, ich glaube an den Gott, der den Himmel gemacht hat und das Land. Also genau der Gott, der das alles in der Hand hat mit dem Sturm, der das Meer auch gemacht hat. Vers 10, da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hat es ihnen mitgeteilt. Offensichtlich hat er noch mehr erzählt und sie sagen, Jona, was hast du getan? Und sie sagten zu ihm, was sollen wir tun, damit uns das Meer in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Und jetzt kommt ein Vers, dieser Vers 12, der mich sehr überrascht. Wir kennen alle die Geschichte und sind meistens nicht überrascht, wenn wir das lesen. Aber wenn man eigentlich drüber nachdenkt, was hier genau los ist, dann ist dieser Vers sehr überraschend. Er sagte zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn man mitten auf dem Meer ist, auf einem kleinen Schiff. Wenn einer über Bord geht, ist er weg, vor allem in einem Sturm. Keine Chance, ihn jemals wieder reinzuholen. Das heißt, was Jona hier sagt, ist im Prinzip, bringt mich um, werft mich ins Meer, lasst mich ertrinken. Das ist doch nicht die logische Reaktion, das ist doch nicht der einzige Weg, den es gegeben hätte. Er hätte sagen können, okay, ihr habt recht, auch ich rufe jetzt zu meinem Gott. Und ich bekenne, dass ich den falschen Weg gegangen bin und ich versuche, das in Ordnung zu bringen. Aber Jona will das nicht. Jona will weg von Gott. Er will hinab. Er will sogar sterben. Ich glaube, Jona hat wirklich ein sehr großes Tief in seinem Leben. Es geht ihm überhaupt nicht gut. Er möchte einfach nur noch sterben, er möchte schlafen. Er ist ganz unten angekommen und er möchte jetzt einfach nur noch sterben. Und wieder machen diese Leute einen deutlichen Kontrast zu Jona. Sie ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn. Sie beten nicht mehr zu ihren Göttern, sondern sie beten jetzt zum Herrn und sagen, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten, und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht, und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Diese Seeleute haben den Weg zu Gott gefunden. Jona ist auf der Flucht, Jona geht es nicht gut. Er will weg vom Angesicht des Herrn. Und im Kontrast dazu haben sogar diese Seeleute in dieser Situation Gott kennengelernt und gesehen, welche Macht er hat, welche Kraft er hat, und haben angefangen, ihn anzubeten. Und Jona ist ins Meer geworfen worden, genau wie er wollte. Noch tiefer hinab. Aber die Geschichte geht weiter. Kapitel 2. Der Herr bestellte einen großen Fisch. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich hier lese in der Elberfelder, er bestellte einen Fisch. Das klingt so, wie wenn Gott ins Restaurant geht und sich einen Fisch bestellt. Aber gemeint ist natürlich, Gott ist der Herr über die Schöpfung. Er kann den Sturm schicken und er kann einen solchen Fisch kommen lassen. Er bestellte einen Fisch, um Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Dieser Vers führt natürlich immer wieder zu großen Diskussionen. Was war das für ein Fisch? Ist das überhaupt möglich, dass Jona so lange in diesem Fisch überleben konnte? Und ich könnte euch jetzt Geschichten erzählen von Walfängern, die auch in Fischen waren, und als man den Wal aufgeschnitten hat, hat man sie lebend wieder rausgeholt und so weiter. Aber ich möchte einfach nur diesen einen Bibelvers hier anführen aus Matthäus 12, wo Jesus sagt, als die Pharisäer nach Zeichen fordern, da sagt er: Das einzige Zeichen, das ihr bekommt, ist das Zeichen des Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus vergleicht seine Zeit im Grab mit der Zeit von Jona im Fisch. Und wenn ich glaube, dass Jesus 3 Tage im Grab war, dann möchte ich auch glauben, dass Jona 3 Tage und 3 Nächte im Fisch war. Ein Lehrer von uns in Bogenhofen hat immer diesen Satz gesagt: Wir können nicht oder wir sollen nicht christlicher sein als Christus und nicht biblischer als die Bibel. Und wenn Jesus geglaubt hat, dass Jona 3 Tage im Bauch war, dann glaube ich das auch. Jona ist in diesem Fisch. Und in diesem Fisch, tief unten im Meer, ist er wohl wirklich am Tiefpunkt angekommen. Und Jona betete zum Herrn, zu seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Und Jona betet zu Gott im Fisch und er weiß, dass Gott ihn hören kann. Das ist sozusagen der Psalm des Jona, und es ist auch wirklich geschrieben wie ein Psalm. Ich lese ab Vers 4 in Kapitel 2. Du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich: Verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Das 4. Mal dieses Wort. Der Riegel der Erde war hinter mir auf ewig geschlossen. Doch du führtest mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Und das ist der Wendepunkt in dieser Geschichte. Vers 7. Jona ist ganz hinabgekommen und der Herr führt ihn wieder herauf. Und wenn ich das so lese, dann ist es sicher nicht nur eine Beschreibung, wie es Jona in dem Fisch ging, sondern es ist auch eine Beschreibung, wie es in seinem Herzen ausgesehen hat. Vers 8. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Und auch du darfst wissen, egal wo du bist, egal wie weit weg von Gott du gegangen bist, egal wie tief hinab dein Weg dich geführt hat, egal wo du bist, dein Gebet erreicht Gott in seinem heiligen Tempel. Jona dachte an den Herrn und sein Gebet kam zu ihm in seinen heiligen Tempel. Vers 9 bis 11. Diejenigen, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Er ist jetzt auch an diesem Punkt, wo die Seeleute vorher waren. Er lobt den Herrn, er möchte ihm Opfer bringen und er sagt, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Auch die Seeleute haben Gelübde abgelegt und auch Jona erinnert sich an seinen Bund mit Gott, an seinen Glauben und er sagt, Gott, ich möchte diesen Weg wieder gehen. Und der Herr befahl dem Fisch und der Fisch spie Jona auf das trockene Land aus. Das Wort, das im Hebräischen steht, ist das Wort für sich übergeben. Der Fisch, entschuldigt bitte, kotzte Jona an Land. Und ich glaube, so hat sich Jona auch gefühlt. Voller Säure und halb verwesten Sachen. Es war sicher keine schöne Erfahrung. Aber er war wieder an Land. Und er war bereit, seinen Weg mit Gott wieder zu gehen. Und er bekommt eine zweite Chance von Gott. Und das ist wahrscheinlich das Eindrücklichste in dieser Geschichte, dass Gott diesen Propheten nicht einfach sich selbst überlässt, dass er ihn begleitet bis hinab auf die tiefsten Tiefen des Meeres, dass er ihn aber nicht einfach ertrinken lässt, sondern ihm diesen Fisch schickt und dass Jona seinen Weg nach oben zu Gott wieder findet. Wir lesen in Kapitel 3, da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Es beginnt fast wörtlich gleich wie in Kapitel 1, aber es ist jetzt zum zweiten Mal. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann in die Stadt hineinzugehen, die eine Tagesreise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage, dann ist Ninive zerstört. Das ist das Einzige, was wir von seiner Botschaft hören. Ich bin mir sicher, dass er mehr gepredigt hat und dass er mehr gesagt hat. Und wahrscheinlich haben die Leute ihn auch gesehen, wie er aussieht, wie seine Kleidung, seine Haut, seine Haare aussehen, nachdem er 3 Tage lang verdaut wurde in diesem Fisch. Vielleicht hat auch das die Niniviten überzeugt, dass er wirklich etwas zu sagen hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall passiert etwas Beeindruckendes. Jona ist nämlich auch hier ein erfolgreicher Prophet. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und dieser König ist auch wieder eine Nebenfigur. Und es ist hier ganz deutlich, dass er eine Hoffnung hat. Er hofft, dass wenn Ninive umkehrt, dass auch Gott umkehrt von dem, was er gesagt hat. Dieser König, er hofft auf die Barmherzigkeit und auf die Gnade Gottes. Er denkt, dass es da eine Chance gibt. Er geht davon aus, dass auch Ninive eine zweite Chance bekommen könnte. Und er formuliert das auch poetisch und verwendet hier 4-mal das gleiche Wort von umkehren. Der König sagt, sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott, vielleicht kehrt auch Gott um und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zorns, sodass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun gesagt hatte, und er tat es nicht. Und es passiert das, worauf dieser König gehofft hat. Gott ist ein barmherziger Gott, er ist ein gnädiger Gott. Er ist ein Gott, der eine Chance gibt zur Umkehr. Und Gott hat gesehen, dass es diesen Leuten in Ninive ernst ist, dass sie sich abgewendet haben von ihrem bösen Weg. Und dann lesen wir hier, er ließ es sich gereuen. Und das ist ein schwieriges Wort, weil wir es immer so benutzen, dass man etwas bereut, wenn man etwas Falsches getan hat. Ich glaube nicht, dass Gott hier einen falschen Entschluss gefasst hätte, den er jetzt bereut. Bereuen kommt mehrmals vor in der Bibel. Also, dass Gott etwas bereut als Antwort auf Sünde von Menschen, als Antwort auf Umkehr von Menschen und manchmal auch als Antwort, wenn Menschen Fürbitte leisten. Dann lesen wir, dass auch Gott umkehrt und bereut. Aber die Reue Gottes ist ganz offensichtlich von der Reue des Menschen grundverschieden. Ich zitiere hier Martin Pröpsle, der zu diesem Thema geschrieben hat: Dazu gehört auch der Aspekt, dass Menschen ihre Fehler bereuen, während Gott keine Fehler zu bereuen hat, sondern lediglich seine Absicht entsprechend dem Handeln der Menschen ändert. An den Stellen, wo wir lesen, dass Gott bereut, geht es immer in diese Richtung. Er sieht, dass Menschen etwas tun und er ändert dann auch seinen Weg. Und jetzt könnte die Geschichte von Jona aufhören. Er hat seinen Auftrag erfüllt. Er hat in Ninive gepredigt. Er war sogar sehr erfolgreich. Die Menschen sind umgekehrt. Sie haben bereut. Gott ist gnädig. Aber noch einmal überrascht uns dieses Buch und es geht weiter. In Kapitel 4, Entschuldigung, wo wir lesen in Vers 1, und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und das überrascht. Was genau missfällt Jona? Und warum wird er zornig? Direkt davor stand, Gott ließ sich das Unheil gereuen und er tat es nicht und das missfällt Jona. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und er zitiert die Verse aus dem zweiten Buch Mose, die Gott zu Mose gesagt hat, als er an seinem Angesicht vorüberging. Geduldig und gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn und reich an Gnade. Das ist, wie Gott sich selbst beschrieben hat. Und Jona sagt, ich wusste doch, dass du so bist. Darum wollte ich nicht nach Ninive gehen. Und ich bin mir immer unsicher, wenn ich diesen Satz lese. War das wirklich der Grund am Anfang, dass er nicht nach Ninive gehen wollte? Oder ist das einfach eine trotzige Reaktion, wo er jetzt sagt, ich habe es ja sowieso gewusst, dass du gnädig bist. Oder wollte er einfach nicht, dass die Niniviten gerettet werden? Wollte er, dass Gott sein Gericht über sie bringt, ohne dass sie die Chance haben, umzudrehen? War Jona einfach nicht so gnädig wie Gott und wollte ihnen gar keine Chance geben? Wie auch immer, er wurde jedenfalls zornig. Aber er betet zum Herrn. Und das ist ein interessanter Punkt hier in Vers 1 und 2. Er wurde zornig und er betete zu Gott. Es ist nicht mehr so wie in Kapitel 1, wo Jona nicht beten wollte, obwohl alle anderen gebetet haben. Es ist nicht mehr so, dass er ohne irgendeine Antwort einfach wegläuft. Er ist zornig, aber er kommt mit seinem Zorn zu Gott und er sagt, ich hab's doch gewusst und warum bist du jetzt so gnädig und das ärgert mich. Und in Vers 3 sagt er, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Irgendwie ist er wieder in diese Stimmung gekommen, dass er lieber sterben möchte. Er ist nicht mehr ganz auf diesem Tiefpunkt wie vorher. Aber er ist wieder dort, weil er sagt, das bringt doch sowieso nichts. Jona klagt Gott an und sagt, Gott, du bist zu barmherzig und das macht mich wütend. Und es zeigt uns einmal mehr, dass diese Geschichte eine Geschichte zwischen Gott und Jona ist. Es geht nicht so sehr um die Seeleute und es geht nicht so sehr um Ninive, sondern es geht um Gott und diesen Jona. Und Jona hat immer noch nicht ganz verstanden, wer Gott wirklich ist und wie dieser Gott wirklich ist. Und ich glaube, uns geht es auch oft so, dass wir mehrere Anläufe brauchen, um Gott wirklich zu verstehen. Und Gott lässt sich auf eine Diskussion mit Jona ein. Und vielleicht habt ihr schon hier ein bisschen geschaut, während ich geredet habe. Das Interessante ist, dass Gott und Jona in diesem Kapitel 4 exakt gleich viel Redezeit bekommen. Bis auf die einzelnen Wörter herunter. Jona hat sehr lange geredet und erklärt, warum er so wütend ist. Und Gott spricht dann am Ende sehr lange. Und dazwischen sagen beide nur kurze Sätze, immer mit genau gleich vielen Wörtern. Und das bringt für mich zum Ausdruck, dass Gott ein Gott ist, der mit sich reden lässt. Der in diese Diskussion mit Jona hineingeht, der ihn auch zu Wort kommen lässt. Und er möchte, dass Jona ihn versteht. Vers 4. Der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Nach seinem ganzen Wutausbruch antwortet Gott dem Jona einfach mit dieser Frage. Hey Jona, findest du es okay, dass du so wütend bist? Ist es richtig, dass du so zornig bist? Und dann ist das erstmal zu Ende, die Situation, die Szene wechselt. Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Irgendwie hat Jona immer noch die Idee, dass vielleicht etwas passieren könnte. Und Gott bestellt wieder Dinge. Da bestellte der Herr Gott einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf war, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, bei Jona geht es auf und ab. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele sterbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und man kann das in Hebräisch tatsächlich mit drei Worten sagen. Tov moti mechayai. Wir mussten im zweiten Jahr des Studiums Jona lernen im Hebräisch für eine Prüfung und wir haben alle Vokabeln und alles gelernt und es war wirklich viel zu lernen und irgendwie haben wir diesen Satz uns auswendig gemerkt beim Büffeln und Lernen von diesen Wörtern. Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Drei Wörter sagt Jona. Er hat sich so gefreut über diesen Rizinus und jetzt möchte er wieder nur noch sterben. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Gott stellt noch einmal einfach eine Frage, sagt Jona, schau dich mal an von außen. Ist es okay, wie du dich verhältst? Ist es gerecht? Und Jona sagt, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und Jona möchte immer noch nicht diese Barmherzigkeit und Gnade Gottes verstehen und anerkennen. Er ist wütend, er ist zornig, es geht ihm immer noch nicht gut. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich soll nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Und dann ist das Buch zu Ende. Es endet einfach mit dieser Frage, die Gott Jona stellt. Jona, ist es recht, dass du zornig bist? Jona, du bist betrübt wegen dem Rizinus. Soll ich denn nicht betrübt sein wegen all diesen Menschen? Gott möchte Jona einfach zum Nachdenken bringen. Darum hat er das alles gemacht mit dem Rizinus und dem Wurm und dem Wind. Er hat Jona ein Gleichnis erleben lassen. Er ist mit Jona im Gespräch. Und dieses offene Ende ist beeindruckend. Es zeigt, dass es einfach auch unsere Geschichte ist. Und wenn man das liest und wenn man sich hineindenkt und dann bleibt es einfach offen, dann wird einem bewusst, auch mein Ende ist offen. Auch meine Geschichte mit Gott ist irgendwo an so einem Punkt und ist einfach offen. Habe ich wirklich verstanden, wer Gott ist? Was seine Barmherzigkeit und seine Gnade bedeutet? Wo bin ich auf meinem Weg mit Gott? Bin ich auf dem Weg hinab, 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 weg vom Angesicht des Herrn? Oder habe ich etwas erlebt, was mich zu ihm rufen lässt? Das mich meine Gelübde erneuern lässt, so wie Jona das getan hat? Bin ich auf dem Weg, seinen Auftrag, seine Berufung zu erfüllen, das zu leben, was Gott für mein Leben sieht, und dann trotzdem ihn wieder nicht verstehen, zornig sein auf ihn, weil etwas nicht so ist, wie ich es mir gedacht habe? Auch unser Weg mit Gott ist offen. Und wir werden hier einfach Zeugen von dieser Diskussion zwischen Gott und Jona. Und wir sehen einen Gott, der versucht, diesen Jona zu gewinnen. Und ich bin überzeugt, dass Gott das auch bei jedem von uns versucht. Gott möchte auch dich gewinnen und er möchte auch dich überzeugen. Und vielleicht bist du auch zornig und vielleicht hast du auch Fragen, genau wie Jona hier Fragen hat. Und du darfst wissen, dass Gott sich auch für dich die Zeit nehmen wird, für so etwas, wo ihr beide gleich viel Redezeit bekommt. Vielleicht ist es nicht immer sofort und vielleicht ist es nicht so, dass wir das jetzt schon erleben. Aber Gott hat gesagt, es wird 1000 Jahre Zeit geben, um alle diese Fragen zu klären. Gott möchte, dass wir ihn verstehen. Und er möchte in dieser Geschichte zwischen ihm und Jona zum Ausdruck bringen, dass er gnädig ist und barmherzig. Das ist ein so wesentliches Thema in diesem Buch, dass die Juden sogar beschlossen haben, dass man diese Geschichte lesen soll am großen Versöhnungstag. Der große Versöhnungstag wird gefeiert in 2,5 Wochen bei den Juden, die daran festhalten und daran glauben. Es ist das wichtigste der Feste im jüdischen Kalender. Und das ist jetzt nicht etwas, das in der Bibel steht, aber im Talmud steht, dass man am Versöhnungstag das Buch Jona lesen soll. Weil es zeigt, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Weil es zeigt, dass Gott sich versöhnen möchte mit den Menschen. Er gibt Jona eine zweite Chance. Er kehrt um von seinem Urteil gegen Ninive. Sogar die Heiden, die nicht an Gott glauben, bekommen eine zweite Chance. Und Jona bekommt ein solches Gespräch, wo Gott versucht, ihn zu überzeugen und ihn zu gewinnen. Und Gott möchte auch dir gegenüber gnädig und barmherzig sein. Denn so ist er. Das hat er selbst über sich gesagt, als er Mose begegnet ist. Er hat gesagt, der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Gott ist gnädig. Und er ist barmherzig und er möchte sich mit uns versöhnen. Und er kämpft um uns, wie er das mit Jona getan hat. Amen.